Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Namibia macht vor, wie es geht. Das Land im Süden Afrikas feiert große Erfolge beim Artenschutz. Das läuft dort besser als bei vielen Nachbarn. Unser Autor reiste im Mietwagen durch den Nordwesten, durch Berge, Wüsten und Savannen zu Camps und Lodges. Eine Safari mit Lerneffekt durch Afrikas atemberaubende Natur. Namibia, im Königreich der wilden Tiere. Hören Sie eine Reportage von Jörg Spaniol aus dem Januarheft von Geo Saison. Es liest Matthias Unger.
Es passiert wahrscheinlich zum ersten Mal, dass mich jemand für einen Teil des Autos hält. Aber genau das rettet mir gerade das Leben. Vielleicht 8 Meter neben unserem offenen Safari-Jeep ist ein Leopardenpärchen mit der Produktion neuer Leoparden beschäftigt. Und wahrscheinlich lassen sich auch Großkatzen dabei nur ungern zuschauen. Und muss unser offenes Auto voller Voyeure für ein Raubtier dieses Kalibers nicht ein Vorspeisenteller auf Rädern sein? Das riesige Leopardenmännchen faucht und grollt. Es klingt wie im Zirkus. Aber da ist kein Gitter, kein Feuerreif, kein Dompteur. Da ist nur Daniel Nguru Augustus hinterm Lenkrad, unser Guide. Er ist unbewaffnet und beruhigt seine 5 Fahrgäste flüsternd: Das ist okay, wir sind etwas Großes, das ihn weder bedroht noch in sein Beuteschema passt. Wir sind ihm egal. Dann wispert er mit ernstem Gesicht weiter: Wenn ich aber aussteige, weil ich vielleicht pinkeln muss, gehöre ich nicht mehr zum Auto. Dann bin ich dran. Ich bin also froh, Teil eines Autos zu sein. Und ich bin froh, beim Frühstück vor Sonnenaufgang nur eine einzige Tasse Kaffee getrunken zu haben. So richtig beruhigt hingegen bin ich erst, als wir uns im Rückwärtsgang diskret schaukelnd zurückziehen. Der Leopard sieht dem großen Ding in Safari-Beige gelangweilt nach, dreht seinen Hals und zeigt dabei ein klobiges Band. Unser Date mit Nkosi, das heißt König, und ist der Name der Riesenkatze, war nämlich kein reiner Zufall. Um es stark vereinfacht auszudrücken, Daniel hat den Leoparden Nkosi angerufen und unsere Audienz klargemacht. Mit einer Art altmodischer Fernsehantenne in der einen Hand und einem robusten Funkgerät in der anderen. Nkosis Halsband sendet Funksignale auf einer eigenen Frequenz. Und weil Daniel ahnt, wo sich das 70 Kilo Killerkätzchen am liebsten herumtreibt, konnten wir es nach langer Antennenschwenkerei und einer einstündigen Holperfahrt durch tiefen roten Sand anpeilen. Die im fahlgelben Gras dösende Hyäne, die wir am Nachmittag sehen, ist ebenfalls sendebereit. Von 3 Geparden im Schatten einer Akazie sind 2 über Funk erreichbar. Was läuft hier eigentlich? Mit einer Naivität, die wohl nur durch den Genuss der Fernsehserie Daktari in frühen Kindertagen erklärbar ist, hatte ich mir eine Safari so vorgestellt, als wäre in Namibia gerade eben die Arche Noah umgekippt und die gesamte Fauna freue sich über Besuch. Doch so einfach ist die Welt nicht, auch nicht in Namibia. Die scheuen Raubtiere haben wir wohl nur dank moderner Technik überhaupt außerhalb eines Nationalparks beobachten können und dank einer von mehreren Initiativen im Land, die ihr Überleben sichern. Tristan Böhme ist um die 40, eher stämmig und sieht nicht aus wie ein Typ, der im Film wilde Tiere rettet. Doch genau das tut der Abkömmling deutsch-namibischer Farmer seit vielen Jahren, unter anderem mit Hilfe der Funksender am Raubtierhals, die es auch Wissenschaftlern erlauben, das Verhalten der Tiere zu erforschen. Böhme ist im Vorstand der AfriCat-Stiftung, die sich dem Überleben der großen Katzen widmet, indem sie Konflikte zwischen Mensch und Raubtier zu vermeiden sucht. Gleichzeitig ist er Teilhaber der Okinjima Lodge auf demselben Gelände. Das Geld für unser Projekt stammt zu über 90% aus den Einnahmen der Lodge, erklärt er. Der Tourismus ist auch im Rest des Landes einer der Gründe dafür, dass nicht nur Organisationen wie wir die Tiere schützen, statt sie abzuschießen. Auch rein kommerzielle Schutzgebiete achten auf ihre Bestände. Die Menschen kommen doch, weil sie die Tiere sehen wollen. Auf Englisch heißt es nüchtern: If it pays, it stays. Was sich rechnet, darf leben. Dann erklärt er vor einer großen Wandkarte, wie es sich außerhalb der Nationalparks mit der Wildnis im Land verhält. Er zeigt auf ein feines, vieleckiges Gitternetz. Das zentrale Hochland, wo wir sind, ist fast komplett in Privatbesitz, sagt er und fährt ein paar Grundstücksgrenzen mit dem Finger nach. Es sind fast alles Farmen. Viele davon halten Rinder oder Ziegen. Die sind natürlich nicht glücklich, wenn große Raubkatzen bei ihnen herumlaufen. Doch genau da leben die meisten Geparden und Leoparden. Mit Africat haben sie schon mehr als 800 Raubkatzen gerettet, die den Farmern im Weg waren. Doch dass das Hochpäppeln und Freilassen an anderer Stelle langfristig keine Lösung ist, haben Böhme und seine Mitstreiter bald eingesehen. Wo sollen sie hin? Was sollen sie fressen? Es geht um das Bewusstsein, dass Wildtiere schützenswert sind, und es geht um praktische Dinge im Zusammenleben mit Raubtieren. Da gibt es andere Lösungen als Fallen und Gewehre. Aber können wir einem alten Farmer sagen, wie er sein Land bewirtschaften soll, das schon seit Generationen der Familie gehört? Er wird sich das verbitten. Wir arbeiten also mit der nächsten Generation. Dann will er weiter, um noch ein paar Dinge vorzubereiten. Am Abend wird eine Schulklasse aus Swakopmund eintreffen, um eine Woche lang etwas über das Zusammenleben mit Raubtieren und über die Natur des eigenen Landes zu erfahren. Die Natur werden sie auch in diesem privaten Schutzgebiet erleben. Zwar umgeben meterhohe Zäune, die teilweise unter Strom stehen, Lodge, Stiftungsgebäude und Tierklinik, doch ein Zoo ist dies dennoch nicht. Die einstige Farm umfasst beeindruckende 200 Quadratkilometer, auf denen heute wieder etliche der großen Tiere Afrikas frei herumstreunen, fressen und gefressen werden. Später sehe ich in dieser wiederhergestellten Wildnis noch ein Erdferkel durch die Dämmerung trotten. Eine Gnuherde stellt sich für einen pathetischen Sundowner ins Gegenlicht. Giraffenhälse überragen Baumkronen. Nie gesehene Vögel hüpfen durch den Staub vor der Veranda. Ich habe genau hingesehen. Sie alle tragen keine Halsbänder. Die gehören dort einfach hin. Weit weg von Okinjima, oben links auf Böhmes Karte, ist das Gitter der Grundstücksgrenzen deutlich grobmaschiger als im Zentrum. Dort sollen Elefanten komplett zaunfrei durch bergige Wüsten stapfen und Spitzmaulnashörner unvermittelt in rotem Staub stehen. In der nordwestlichen Region Kunene lockt das, was es in Deutschland nicht gibt: schiere Weite. Auf der Fahrt dorthin zeigt uns das Land, wie wuchtig seine Leere wirken kann. Ganz allmählich zunächst. Die roten Termitenhügel weichen weißen Termitenhügeln. Die Warzenschweine auf dem Seitenstreifen werden seltener. Dann endet die Asphaltstraße. Bald darauf auch der Radioempfang. Immer größer werden die Abstände zwischen den entgegenkommenden Autos, die in der Savanne Staubfahnen aufwirbeln. Die Lücken zwischen ihnen sind bald so lang, dass ich sie mit mindestens einem Song aus meinem MP3-Player füllen kann. Als mir die Leute vom Autoverleih die ganzen Überlebenstools meines monströsen Pickups vorführten, wirkte das wie eine Persiflage auf einen James-Bond-Film. Genauer gesagt, auf die Stelle, in der Tüftler Q seinen Auftritt hat. Hier sind zwei Tanks für 160 Liter Diesel, zwei Batterien, falls eine schlapp macht, ein 40 Liter Wassertank für alle Fälle, ein elektrischer Kompressor für die zwei Ersatzräder, außerdem Schaufel, Abschleppgurt, Sandblech, Kühlschrank. In Deutschland wäre solch eine Riesenkarre peinlich. Hier jedoch fühlt sich der ganze Krempel beruhigend an. Die Welt außerhalb der klimatisierten Kabine hat sich mittlerweile zu einer Westernkulisse ohne Saloon oder Ranch verwandelt. Manche Reiseführer bezeichnen Namibia als das am dünnsten besiedelte Land der Erde. Und selbst wenn es nur Nummer 3 oder 4 sein sollte, die Bevölkerungsdichte beträgt etwa ein Hundertstel von der in Deutschland. Hier im Südwesten der Kunene-Region liegt sie noch unter dem namibischen Durchschnitt. Ich halte an einer Stelle, die dazu keinen bestimmten Anlass bietet, und klettere auf das Autodach. Stiller wird es wohl nur im Weltall. Vor und hinter dem Auto liegt eine hellgraue Linie aus gut präpariertem Schotter. Nur sie kündet davon, dass schon andere hier waren. Die Landkarte gibt die Strecke zum nächsten Stopp nicht in Kilometern an, sondern in Stunden und Minuten. 1 Stunde 20 Minuten und fast durchweg geradeaus. Mit Latin Sounds kämpfe ich gegen das Gefühl des Verlorenseins, als aus dem Schatten des einzigen Baumes weit und breit ein schlaksiger junger Hirte auf die Schotterpiste tritt. Seine Gesten fragen: Trinken? Etwa 20 Ziegen trappeln um ihn herum im Staub. Ich halte an und gebe ihm meine Flasche. Er nimmt sie zunächst ohne zu trinken und zeigt ein breites Lächeln. Dann groovt er, selbst vergessen ein paar Tanzschritte zum Cumbia-Sound aus meinem Auto, lacht vergnügt und trinkt endlich fast einen halben Liter. Später steigt ein dürrer, tiefschwarzer Anhalter mit Wollmütze zu. Er füllt das Auto mit einem Geruch nach schwelendem Feuer. Busse fahren hier nicht, doch er muss zum Arzt. Mehr sagt er nicht bis zu seinem Ziel. Aber wir fühlen uns nicht unwohl zusammen. Auch mein Ziel kündigt sich schon von Weitem an. In einer Landschaft, in der grüne Pflanzen seltener und niedriger, die Berge aber höher und bizarrer werden, markiert ein weißes Blechschild die Grenzen der Douro Enavas Conservancy. Etwa 1500 Menschen leben hier am Rand der Wüste Namib auf einer Fläche, in die das Saarland bequem hineinpassen würde. Es ist das Gebiet einer Communal Conservancy, am besten vielleicht mit Hegegemeinschaft übersetzt, ein namibisches Erfolgsmodell im Naturschutz, bei dessen Konstruktion die Regierung internationale Unterstützung annahm. Seit 1996 können sich die Bewohner einer Region zu Conservancies zusammenschließen. Wenn das Umwelt- und Tourismusministerium diese örtlichen Gemeinschaften anerkennt, darf die Bevölkerung selbst nachhaltig über ihre Wildbestände verfügen. Die Elefantenpopulation Namibias hat sich seitdem mehr als verdoppelt. Die Zahl der frei lebenden Löwen wächst und nirgends auf der Welt laufen so viele der extrem gefährdeten Spitzmaulnashörner unbehelligt herum. Im benachbarten Südafrika wurden in einem Jahr mehr als 600 Nashörner gewildert. In Namibia war es ein einziges. In der Wüstenlandschaft von Douro Enavas hat sich die Conservancy zur Zusammenarbeit mit einem ziemlich exklusiven Reiseveranstalter entschlossen. Der Deal? Teilhabe, Jobs und Ausbildung für die Einheimischen gegen eine maximale Dosis Natur für die Fremden. Die Lodge sieht von außen aus wie eine düstere kleine Festung. Innen aber bietet sie den Luxus von behaglichem Schutz und reichlich Nahrung. Wie eine Mondstation, nur viel, viel schöner. Und mit mehr Tieren drumherum. Weil gerade keine anderen Gäste mitkommen wollen, klappt der Safari-Guide Mvesi Bupilo die Blechtür zum alten 8-sitzigen Land Rover nur für mich auf. Offiziell sind wir auf Elefantenpirsch. Doch schon vorher, in der Morgendämmerung, bin ich wie besoffen vom Anblick der Landschaft. Mvesi, lass uns einfach herumfahren. Die Big Five sind mir total egal. Ich frage einfach, wenn mir etwas auffällt, okay? Mvesi lächelt, verstaut seine Kamera neben dem Sitz und folgt einer tiefsandigen Reifenspur nach Norden. Natürlich gäbe es viel zu fragen, schon gleich nach dem Start. Aber manchmal tut es auch ein simples Staunen. Über den dürren, gelben Flaum einer Schotterebene schwebt eine Handvoll Strauße. Sie sehen aus wie aufgeplustete schwarze Schwäne, unter die jemand Menschenbeine montiert hat. Ihre Leiber bleiben ganz ruhig auf einer Linie, während sie mit raumgreifenden Schritten das Weite finden. Elefanten haben im Staub die runzligen Abdrücke ihrer Füße und eimerweise Dung hinterlassen. Die gewaltigen Haufen sind schon trocken, die Tiere vermutlich weit weg. Ständig ändert der Boden seine Farbe, lassen Geröllrippen, Steinfelder und loser Sand uns in großen Bögen durch die Wüste meandern. An einem Aussichtspunkt stellt Mvesi den Motor ab. Grünliche, rötliche und gelbe Hügel erodieren vor der Kulisse ferner Tafelberge vor sich hin. Die haarigen Blätter kniehoher Sträucher glänzen weißlich. Ein Bergzebra schnaubt heiser und in einer Senke unterhalb bewegen sich die Rücken hunderter Antilopen sehr gemächlich und parallel zueinander an uns vorbei. Mvesi macht behutsam ein Panoramafoto und ich habe keine Fragen. Wir sitzen mitten in einem Tierfilm.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.